wenden wir uns noch einmal der Hautfarbe zu. Denn als Schutz vor der harten UV-Strahlung muss sie doch eigentlich wichtig sein. Warum sind dennoch viele Menschen in innertropischen Regionen oder in Höhenlagen mit besonders starker Strahlung nicht schwarz? Die Antwort springt ins Auge. Diese Menschen tragen Kleidung und meistens auch eine besondere Kopfbedeckung. Wie zum Beispiel im Hochland von Mexiko den Sombrero, was übersetzt Schattenspender bedeutet. Die Menschen in den Tropen und Subtropen vermeiden es zudem nach Möglichkeit, während der besonders heißen Mittagsstunden im Freien zu arbeiten. Da halten sie lieber Siesta, also Mittagsruhe. Sich entsprechend kleiden und die Sonne meiden, kommt also als Verhalten der Menschen hinzu. Das Bräunen der Haut ist eine vergängliche Wirkung der Sonne, keine genetische Festlegung auf Dauer. Zur Selektion auf dauerhaft starke Pigmentierung kommt es nur, wenn eine weitgehend nackte Lebensweise geführt wird. Dafür ist die Schwärzung nötig und überlebensförderlich. Doch wieder sind wir mit einer Ausnahme konfrontiert, denn die Amazonas-Indianer halten sich mit ihrer recht hellbraunen Hautfärbung nicht daran. Auf der anderen Seite des Südatlantiks, im Kongo-Becken, sind hingegen sowohl die hochwüchsigen Afrikaner besonders schwarz als auch die kleinwüchsigen Pygmäen. Ihr Lebensraum ist tropischer Regenwald wie in Amazonien. Dort aber sind und waren die nackt lebenden Indianer hell wie kräftig gebräunte Europäer oder gar noch heller als diese. Taugt somit die Erklärung der Hautfarbe mit Bezug auf die Sonneneinstrahlung gar nichts? Am Kongo und am Amazonas herrschen sehr ähnliche Lebensbedingungen. Aber die ursprünglich dort lebenden Menschen waren dennoch sehr verschieden voneinander. Und in Süd- und Südostasien gibt es sogar unmittelbar nebeneinander Menschen mit sehr dunkler, geradezu schwarzafrikanischer und recht heller Hautfärbung im selben Klimabereich. Wobei die Hellhäutigen, anders als die Indianer am Amazonas, mehr bedeckende Kleidung benutzen als die Dunkelhäutigeren. Diese Dunkelhäutigen wurden fast immer zurückgedrängt ins Innere der Wälder oder in schwer zugängliches Bergland. Versagt also der Versuch, solche Unterschiede mit Anpassung an Klima und Umwelt zu erklären? Unterschiede, die der Einstufung der Menschen in Rassen zugrunde gelegt worden waren? Werden diese mit den wirtschaftlichen und politischen Erfolgen begründet, kommt unweigerlich ein Rassismus zustande, wie es ihn im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit so verheerenden Auswirkungen gegeben hatte. Doch so wenig ein wirtschaftlich erfolgreicher oder politisch einflussreicher Mensch automatisch ein besserer Mensch ist, so wenig besagen die zumeist ohnehin vorübergehenden Erfolge etwas über den Wert von Menschen, ihrem Aussehen und ihren Kulturen. Wir dürfen daher die Suche nach Gründen und Zusammenhängen nicht aufgeben, die immer wieder, auch in alten Zeiten, zum Rassismus geführt haben. Die neuen Befunde der Genetik ermöglichen einen ganz anderen Zugang zu dieser für die Menschheit so wichtigen Frage. Denn sie vertiefen die Betrachtung hinein in die Vergangenheit, in die Geschichte der Menschheit. Dazu müssen wir zuerst die Zeitlücke füllen zwischen der unmittelbaren Vergangenheit der Historie, für die wir Aufzeichnungen, Bauwerke und Werkzeuge zur Beurteilung der Entwicklungen zur Verfügung haben, und den viel früheren Geschehnissen, in denen während Jahrmillionen unsere Gattung entstand und die Art Mensch, Homo sapiens, unbeholfen als anatomisch moderner Mensch bezeichnet, entstanden ist. Worum es geht, ist das Zeitfenster der rund 100.000 Jahre zwischen dem nachweislich ersten Verlassen des afrikanischen Kontinents, der zu Recht als Wiege der Art Mensch bezeichnet wird, und dem Sesshaftwerden des größten Teils der Menschheit vor rund 10.000 Jahren. Was geschah in jenen Jahrzehntausenden, in denen die Erde der letzten großen Eiszeit ausgesetzt war, die von der Forschung Würm-Eiszeit für den Alpenraum oder Weichsel-Eiszeit für Nordeuropa und Wisconsin-Glazial für Nordamerika genannt wird. Sicher ist, dass unsere unmittelbaren Vorfahren, die anatomisch modernen Menschen, in dieser Zeit Afrika verließen und die übrigen Kontinente besiedelten. Doch dies geschah nicht in einer Auswanderungswelle oder nach und nach über die Jahrtausende, sondern in mehreren klar voneinander getrennten Schüben. Auf diese Weise kam es zur Abtrennung von Menschengruppen, die dann viele Jahrtausende lang isoliert in unterschiedlichen Regionen lebten und dabei die auffälligen äußerlichen Unterschiede entwickelten. Der Herausbildung als Rassen liegt also eine lange Trennung von Tausenden von Generationen zugrunde. Hinzu kamen kulturell-technische Neuerungen, die in den Lebensgebieten der Menschen unabhängig voneinander entwickelt worden waren. Wer sie hatte, war anderen Menschengruppen überlegen und nutzte sie zu deren Unterwerfung oder Verdrängung. Das sollten wir nun genauer betrachten, um die Entstehung des Rassismus besser verstehen zu können.